Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres mit der Hoffnung der Christen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Wir beten im Wechsel den 126. Psalm. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird unser Mund voll Lachens. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an uns getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, die mit Tränen sehen. Sie gehen hin und weinen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wir sind vom Tode bedroht. Menschen, die wir liebten, hat er aus unserer Mitte gerissen. Sie fehlen uns und wir tragen Leid um sie. Hilf, dass die Trauer nicht Herr über uns wird. Sei du unser Herr. Wie wir jetzt angesichts des Todes vereint vor dir stehen, so lass uns auch im Leben zusammenstehen. Räume weg, was uns scheidet und trennt. Was uns aber eint, die Hoffnung auf Jesus, das mache in dieser Stunde lebendig, damit wir mit ihm den Tod überwinden und leben in Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen die Aurelius-Sängerknaben aus Calw. Sie werden uns jetzt die Kantate von Buxtehude »Wachet auf« vortragen, das Hauptlied dieses Sonntages. Dazwischen hören wir die Schriftlesung. Johannes schreibt in der Offenbarung, und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, gleich wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reichem Gold wie durchscheinend Glas. Und ich sah keinen Tempel darein, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Amen.
Der Text auf den heutigen Ewigkeitssonntag, liebe Gemeinde, steht im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an dem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen. Wenn der Herr kommt, und ich rechne mit seinem Kommen, dann will er Bücher ansehen. Wenn der Herr wiederkommt, und ich rechne mit seiner Wiederkunft, dann will er Bücher einsehen. Wenn der Herr zurückkommt, und ich rechne mit seiner Rückkehr, dann will er Bücher durchsehen. Nicht umsonst heißt von jenem Tage, da werden die Bücher aufgetan. Der wiederkommende Herr interessiert sich für Bücher. Schnell kommen wir mit unserem Totenbuch. Fein säuberlich sind die Namen unserer Lieben im Sterberegister aufgelistet. Und beim Durchlesen stehen sie noch einmal vor unserem Auge. Und dann stellen wir unsere Fragen: Herr, warum hast du mir die Mutter genommen, die als einzige mein Leben mit ihrer Liebe durchsonnt hat? Herr, warum hast du diesen Vater genommen, diesen Mann genommen, der mitten in der Familie stand und noch keineswegs übrig war? Herr, warum hast du dieses Kind weggenommen, das so lange ersehnt, erwünscht und erbeten war? Herr, warum? Aber Jesus interessiert sich nicht zuerst für unser Totenbuch. Schnell kommen wir mit unserem Fotobuch. Fein säuberlich sind die Bilder eingeklebt, Schnappschüsse, Familienfotos, Urlaubbilder. Und dann stellen wir wieder unsere Fragen: Herr, warum musste meine Ehe zerbrechen, die damals auf dem Bild so glücklich begonnen hat? Herr, warum musste meine Familie auseinanderlaufen, wo doch jeder seine Nestwärme hier gefunden hat? Herr, Warum ist es mit diesem Freund nicht geworden, der mir so viel Geborgenheit schenkte? Herr, warum? Aber der wiederkommende Herr interessiert sich nicht zuerst für unser Fotobuch. Schnell kommen wir mit unserem Tagebuch. Fein säuberlich sind die Daten in diese Chronik eingetragen. Schöne Tage waren es. Helle waren auch dabei. Sonnige, aber auch sehr viel dunkle und schwere und rätselhafte und traurige. Und noch einmal stellen wir unsere Fragen. Herr, warum ist dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen? Herr, warum ist dieser Weg abgebrochen? Herr, warum konnte diese Aufgabe nicht erfüllt werden? Herr, warum? Es ist doch aber nicht so, als ob wir mit unseren Büchern kommen könnten und unsere Fragen stellen, die er gefälligst zu beantworten hat. Dieser Herr bestimmt die Bücher und stellt uns Fragen, die von uns eine Antwort verlangen. Er kommt wieder Richter zum Notar. Zeigen Sie mir Ihre Bücher. Er kommt wieder Prüfer zum Kassier. Zeigen Sie mir Ihre Bücher. Er kommt wieder Revisor zum Inspektor. Zeigen Sie mir Ihre Bücher. Einmal ist Abrechnung. Einmal ist Kassensturz. Einmal ist Revision. Dann, wenn dieser Herr kommt und sagt, ich will das Grundbuch ansehen, ich will das Zeitbuch einsehen und ich will das Sachbuch durchsehen. Hören wir genau hin. Erstens, das Grundbuch regelt den Besitz. Dort ist einer als Besitzer eingetragen. Beim bebauten Flurstück 1312 oder 6016 steht sein Name. Sein Besitzrecht ist aktenkundig gemacht. Nun kann er mit Recht behaupten, dies ist mein Haus. Das Land drumherum gehört mir. Ich werde Bäume fällen, Müll abladen und Unkrautvertilgungsmittel benutzen, so oft und so stark ich es will. Dies ist mein Haus. Das Geschäft Nebenhaus gehört mir. Ich werde die Angestellten, denen werde ich Füße machen, ich werde Arbeiter antreiben und ich werde die Aufmüpfigen entlassen. Dies ist mein Haus. Die Familie im Haus, die gehört mir. Ich, diese Frau wird mir untertan sein und diese Kinder werden nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin der Herr im Haus. Und Jesus sagt, Irrtum. Wir müssen das Grundbuch genauer ansehen. Bei keinem bebauten oder unbebauten Grundstück steht sein Name, sondern dort steht Gottes Name. Sein Besitzrecht ist aktenkundig gemacht. Keiner ist Herr im Haus. Keiner ist Boss in der Familie. Keiner ist Chef im Geschäft. Wir alle sind nur Verwalter auf Zeit, die von ihm eingesetzt und beauftragt worden sind. Und deshalb sagt dieser Herr, dies ist mein Haus. Was hast du mit meinem Land gemacht? Ich habe es dir als Garten gegeben, dass du es bebaust und bewohnest und daran deine Freude hast. Dies ist mein Haus. Was hast du mit meinem Geschäft gemacht? Ich habe es dir gegeben als Arbeitsstätte, damit auch andere Brot und ihr Auskommen haben. Dies ist mein Haus. Was hast du mit meiner Familie gemacht? Doch nicht, dass du sie schikanierst, sondern ihr Freude bereitest und sie für sie sorgst. Maxim Gorki, der russische Schriftsteller, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nachtasyl. Und dort erzählt er von jenem Mann, der auszog, um rechtes und gerechtes Land zu suchen. Es ist ihm böse ergangen, sehr böse. Kurz vor seinem Tod trifft er im Ural noch auf einen gebannten und verbannten gelehrten Professor und den fragt er, können Sie mir sagen, wo das Land ist, in dem es recht und gerecht zugeht? Und der kluge Mann überlegt, holt seine Weltkarten, schlägt sie auf, guckt und guckt und schließlich sagt er, dieses Land gibt es überhaupt nicht. Und dann wird der alte Mann böse und zischt so etwas wie, du Schuft, und gibt ihm einen über den Schädel. Und dann geht er hinaus und er hängte sich. Er hätte nicht hinausgehen sollen in die Welt. Er hätte hineingehen sollen in das Haus. Dort, unter unserem Dach, will dieser Gott Land geben, in dem es recht und gerecht zugeht. Unsere Hausbewohner, die Kinder, die Eltern, die warten doch darauf, dass es daheim wieder so zugeht, dass man recht atmen kann. Und weil wir das nicht fertig kriegen, deshalb bittet der rechte Verwalter, Herr, komm du zurück. Regle du unsere gespannten Verhältnisse, gib du jedem an seinem Platz das, was er braucht an Trost und Kraft und Hoffnung. Herr, mach mein Platz, an dem ich lebe und leide, zum Land, an dem es recht und gerecht zugeht. Das Grundbuch regelt den Besitz. Und das Zeitbuch regelt den Termin. Dort sind schon viele Termine eingetragen. Alle sind wichtig und müssen auf jeden Fall wahrgenommen werden. Keiner kann verschlafen werden und eben, dass man diesen Termin nicht, dass man nicht hingeht. Da ist der Operationstermin, der einen längeren Krankenhausaufenthalt notwendig macht. Da ist der Prüfungstermin, der die Zeit bis dorthin zu einem einzigen Stress ausarten lässt. Und da ist auch jener andere Termin, der mir so Not macht, jener Gerichtstermin, der die Erbstreitigkeiten endlich lösen soll. Und dazwischen sind Besuchstermine und Geburtstagstermine und Abgabetermine und Steuertermine. Unser Kalender ist ganz voll. Wir sind terminlich ausgebucht. Und Jesus sagt, ich komme zurück. Meine Abwesenheit wird nicht ewig dauern. Nichts ist so sicher wie meine Wiederkunft. Denn der Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da man es nicht wartet. Liebe Freunde, einmal steht er an unserer Tür. Und dann wird der eine sagen, Herr, ich habe noch mindestens 5 wichtige Termine. Die sind nicht aufzuschieben. Später vielleicht. Jetzt geht es nicht. Aber Jesus kommt. Und der andere sagt, Herr, hast du nicht gelesen in meinem Haus, Hausieren verboten? Ich will mit Leuten nichts zu tun haben, die ich nicht gebeten habe. Mach, dass du dich trollst. Aber Jesus kommt. Und der dritte wird sagen, Herr, ich habe doch studiert. Das Grab war gar nicht leer. Deine Auferstehung und deine Wiederkunft ist eine Lüge, ein Märchen der Kirche. Dich gibt es überhaupt nicht. Und Jesus kommt, trotz unseren Erwartungen und Wünschen. Einmal steht er leibhaftig vor unserer Tür. Karl Friedrich von Weizsäcker, der Philosoph und Physiker, hat gesagt, die Kirche, die nicht mehr auf ihren Herrn wartet, die hat den Kern ihrer Kraft verloren. Oder sagen wir es zugespitzter, der nicht mehr wieder Wiederkunft rechnet, verrechnet sich gründlich. Selbst der Tod wird uns um dieses letzte Zusammentreffen nicht herumkriegen. Wenn ich vorher auf das Leidenslager geworfen werde, wenn ich vorher den Todeskampf durchstehen muss, wenn ich vorher abgerufen werde, dann wird mein Sterbetag zum Begegnungstag mit diesem Herrn. Dann werde ich ihn leibhaftig sehen und er wird mich fragen, was hast du mit meinem Termin gemacht? Was hast du mit meiner Zeit gemacht? Warum hast du nicht auf mich gewartet? Und deshalb betet der treue Verwalter, Herr, lass mich nicht einfach so in den Tag hineinleben, als ob mit all dem noch gut Weile hätte. Herr, lass mich nicht einfach so den Tag ausleben, als ob das wichtig wäre, was in meinem Kopf sei. Herr, lass mich auf deinen Tag hinleben und diesen wichtigsten Termin in meinen Kalender eintragen. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein, dass mir werde klein das Kleine. Der Besuch, der ihnen morgen so schwer ist, die Aufgabe, die sie übermorgen lösen müssen, die Begegnung, die sie in 3 Tagen haben, das mir werde klein das Kleine. selbst ihr Tod, selbst ihre Krankheit, selbst ihr Leiden, das mir werte klein das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Auf was warten Sie denn?
Warten Sie auf höheren Gehalt? Warten Sie auf eine schöne Adventszeit? Warten Sie auf Weihnachtsferien? Wartest du auf ein glänzendes Abitur? Diese Erwartungen sind alle gar nicht schlecht. Aber, liebe Gemeinde, viel zu bescheiden. Unsere Väter sagten, expecto vitam ventri seculi. Ich erwarte die Ankunft der zukünftigen Welt. Das ist Hoffnung. Das Zeitbuch regelt den Termin. Und das Letzte, nämlich das Sachbuch regelt die Gaben. Das Wissen, dass der Hausherr zurückkommen könnte, löst bei dem Verwalter zwei mögliche Reaktionen aus. Entweder er verfällt in solch hohe Aktivität, dass er nur noch atemlos durch das Haus geht. Der Staub muss weg, die Blumen ins Fenster, das Essen auf den Tisch. Der Mann rotiert. Oder er verfällt in tiefe Passivität, so nach dem Satz, es hat ja doch alles keinen Sinn mehr. Er lässt sich auf den Sofa fallen, nur nicht an nachher denken. Der Mann resigniert. So, wie es viele Christen gemacht haben, wenn sie mit Jesus rechnen. Entweder sie werden so aktiv und so rannten sie im letzten Jahrhundert bis nach Amerika oder Russland, um den Herrn zu erwarten. Oder sie wurden so passiv, dass sie keinen Strich mehr taten und ihre Häuser und ihre Gärten einfach verfallen und verfaulen ließen. Und Jesus sagt, beide Reaktionen sind falsch. Die hohe Aktivität und die tiefe Passivität sind angesichts der Realität Jesu vom Übel. Er will keine hektischen Leute, die durch die Zeit rennen. Und er will keine Schlafmützen, die nur noch ihre Hände in den Schoß legen. Er will die Leute, die mit ihren Gaben am Tagwerk bleiben. Nicht jeder hat alle Gaben, nicht jeder hat große Gaben, aber jeder hat eine bestimmte Gabe. Wem viel gegeben ist, von dem wird er auch viel fordern. Und wem wenig gegeben ist, von dem wird er auch wenig wollen. Aber wer tragen kann, der soll doch die Lasten anderer mittragen. Und wer trösten kann, der soll doch dem anderen ein Trostwort sagen. Und wer leiten kann, der soll die Zügel in die Hand nehmen. Und wer geben kann, der soll seine Hände ganz weit aufmachen. Und wer beten kann, der soll den Himmel stürmen. Ein apokryphes Jesuswort sagt, wobei ich euch antreffe, damit richte ich euch. Nein, ich muss nicht immer in Hochform sein. Aber wenn er kommt, will ich treu mit meinen Gaben mein Sach schaffen. Und ich möchte mich nicht schämen müssen, wenn er mein Sachbuch aufschlägt und nach der Gabe sucht, die dort zitiert ist. Deshalb betet der treue Verwalter: Herr, lass mich nicht in Selbstmitleid zerfließen, sondern Mitleid mit denen haben, die leiden. Du hast mein kleines Leben ganz reich begabt. Selbst im Altenheim mit 86 Jahren, selbst mit 14 Jahren in der Schule, willst du mein Leben groß einsetzen und brauchen. Ich danke dir, dass du mein Leben so sinnvoll machst. Das Sachbuch regelt die Gaben. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit wurden die Bücher unserer Kirchenpflege vom Oberkirchenrat eingefordert. Das Landeskirchliche Rechnungsprüfamt ging die Unterlagen genau durch und schickte es mit den Prüfungsbemerkungen zurück. Diese kamen in der letzten Kirchengemeinderatssitzung auf die Tagesordnung, wurden besprochen und dann mit dem Vermerk versehen, wird künftig beachtet. Wenn Jesus kommt, wird es für künftige Beachtung zu spät sein. Deshalb lassen Sie uns heute schon an den Inhalt des Grundbuches denken, dass alles, was ich besitze, meinem Herrn gehört, und dann sagen, wird künftig beachtet. Lassen Sie uns heute schon an den Inhalt des Zeitbuches denken
und diesen wichtigsten Termin seiner Wiederkunft nicht streichen und dann sagen, wird künftig beachtet. Lassen Sie uns an den Inhalt des Sachbuches denken. Dass alles, was ich besitze, ich einsetzen soll für diesen Herrn und mein Leben, mein kleines Leben, so wertvoll gemacht wird. Und dann sagen, Herr, wird künftig beachtet. So geht man getrost und hoffnungsvoll diesem Tag entgegen. Der Herr helfe Ihnen auch dazu. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen. Vom Lied 123. Lied 123, wir warten dein, o Gottes Sohn. 123, 1 bis 4. Wir wollen beten. Herr, wir wollen unseren Blick ausrichten lassen von dir. Wir wollen dich vor Augen haben, dich und dein Kommen. Du wirst alles vollenden. Lass uns wach und bereit sein zur Rechenschaft vor deinen Augen. Herr aller Herren, wir bitten dich für diese Welt. Komm und mach ein Ende aller Not. Höre das Seufzen der Gequälten. Erbarme dich doch über die Leiden der Kranken und über die Not der Behinderten. Wische du selbst die Tränen ab von den Augen der Trauernden. Gib allen Menschen das Leben durch Christus, das Leben in deinem Licht. Wir bitten dich heute besonders für alle Entschlafenen, die du heimgerufen hast. Sei du ihnen gnädig und gib ihnen die ewige Ruhe. Uns aber, die wir noch unterwegs sind, hilf unbeirrt auf das ewige Ziel zu schauen. Besonders bitten wir dich für den, den du als Nächsten aus unserer Mitte hier abrufen wirst.
Lass ihn heimkommen ins Leben durch Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein. Wir singen zum Schluss vom Lied 318 den 5. Vers. Liebe Gemeinde, beim Opfer denken wir heute an unser Lebenshaus. Die Stuttgarter Allianz hat ein Haus bekommen, in dem seit einem Vierteljahr junge Frauen wohnen, die die Kraft und den Willen haben, ihr Kind nicht abzutreiben, sondern zur Welt zu bringen. Ein Ehepaar begleitet sie auf diesem oft nicht leichten Weg. Unterstützen wir mit unserem Opfer dieses Haus der Hoffnung inmitten unserer Welt des Todes. Ich danke Ihnen für Ihr Geben. 15 Minuten Andachten sind von Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr, 15 Minuten Zeit für die Bibel, Montag bis Samstag 12.15 Uhr. Am Dienstag unsere Stunde der Bibel drüben in der Schlosskirche zum Thema Nein sagen können. Die Schule des Glaubens über Abraham, 1. Mose 16. Nächsten Dienstag 20 Uhr. In der Gemeinde sind seit dem letzten Totensonntag verstorben und wurden kirchlich bestattet. Eberhard Kretschmar, Frieda Sindel, Vasile Kokovan, Anna Meyer, Anna Waser, Luise Sauter, Luise Haug, Gertrud Kühnle, Gertrud Meyer, Irmengard Kellner, Emma Fähnrich. Wir wollen in der Stille die Namen noch nennen, die uns lieb waren und abgerufen wurden. Johannes sagt, sie sind vor dem Throne Gottes. Sie werden nicht mehr Hunger noch dürsten, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Amen. Ach Herr, lass dein lieb Engelein. Wir wollen sitzen und diesen Choral hören. Mit unseren Gebeten begleiten wir unsere Trauernden. Mit unseren Gebeten begleiten wir auch unsere Synodale hinein in diese wichtige Synodalwoche, die morgen beginnt, mit der Wahl eines neuen Landesbischofs hier für unsere Kirche. Gott schenke uns einen Mann nach dem Herzen Gottes. Wir danken von ganzem Herzen den Aurelius Sängerknaben aus Calw, die extra hierher gefahren sind, wünschen Ihnen Freude und weiterhin Segen zu solchem Dienst. Und Sie singen uns nach dem Segen, das verleihe uns Frieden gnädiglich. Von Distler, wir wollen uns dazu noch einmal setzen. Anschließend folgt dann eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach, der Orgel. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diesen Ewigkeitssonntag und lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.